Bevor wir uns mit diesen zwei Versen auseinandersetzen, schaut mal in Vers 14, da heißt es gleich zu Beginn, sondern jeder Einzelne wird versucht. Alle von uns können die Wahrheit dieser Aussage bezeugen. Jeder wird versucht. Und Versuchung ist die weit verbreitete Erfahrung eines jeden Menschen, ob Christ oder Nicht-Christ. Ein Autor der Vergangenheit sagte einmal, wenn wir errettet werden, müssen wir bedenken, dass unsere Taufe nicht unser Fleisch ertränkt hat. Versuchung ereilt jeden Menschen. Jeder Mensch wird versucht. Und wir alle sind also mit dem Kampf gegen Versuchung konfrontiert. Wie wir damit umgehen, was das Resultat sein wird, ist ein Zeichen der Echtheit unseres Glaubens oder ein Zeichen eines Mangels am wahren, errettenden Glauben. So wie in den Versen 2 bis 12 unser Umgang mit und unsere Reaktion auf Prüfung als wahrer Test, als Test wahren Glaubens gesehen wurde, so ist auch der Umgang mit Versuchung ein Test des wahren Glaubens. Es ist ganz normal, dass nicht erlöste Menschen die Schuld für ihre eigene Sünde nicht akzeptieren. Das ist völlig normal, das ist natürlich. Wenn sie versucht werden und der Sünde nachgeben, dann ist das völlig typisch für sie, irgendjemand anderen die Schuld zuzuschieben. Ich meine, wenn sie überhaupt ein Schuldbewusstsein besitzen, oft erkennen sie in ihren Handlungen überhaupt keinerlei Sünde. Sie sind schon oft so abgestumpft, dass das Bewusstsein der Sündhaftigkeit völlig verloren gegangen ist. Aber wenn dieses Bewusstsein da ist, dann wird irgendjemand anderem die Schuld in die Schuhe geschoben. Und selbst die Kinder beginnen schon sehr früh damit. Die volle Verantwortung für die Schwäche im Angesicht von Versuchung zu akzeptieren, ist etwas, worin die Menschen nicht sehr gut sind. Und Kinder sind da, die drücken sich von der Verantwortung ihrer eigenen sündhaften Taten. Und aus Kindern werden dann Erwachsene und letztlich hat sich da gar nichts geändert. Wir sind genau wie die Kinder. In diesem Abschnitt zeigt uns Jakobus, dass wie man auf Versuchungen reagiert und wem man die Schuld daran gibt, ein Hinweis ist auf die Echtheit unseres errettenden Glaubens oder des Mangels daran. Von Vers 12 zu 13 ist ein ganz interessanter Wechsel und den können viele nicht nachvollziehen, aber da findet ein Wechsel statt. Zunächst hat Jakobus von Prüfungen geredet. Ich habe euch das gesagt, dass ihr das am besten, diese Versuchungen dort in den ersten Versen durchstreitet und Prüfungen darüber schreibt. Die ganze Zeit hat er dafür dasselbe Verb benutzt, perazo, oder dasselbe Substantiv, perasmos, um über diese Prüfung in unserem Leben zu reden, die der Herr in unserem Leben kommen lässt, um uns zu stärken und um uns zur Reife zu führen. Deshalb sind diese Prüfungen dort. Und er hat gerade gesagt, dass der Mensch, der diese Prüfungen erduldet, glückselig ist. Worin bestand die Glückseligkeit? In der Krone des Lebens, ja? Die Krone, die das Leben ist. Er ist ein Geretteter, der sich an der Krone, die das ewige Leben ist, erfreuen kann. Und wir haben gelernt, dass diese Prüfungen Umstände sind, die unseren Glauben auf die Probe stellen und zu, wirklich, wenn wir gläubig sind, zu geistlichem Wachstum führen. Aber diese Prüfungen können euch auch zu Versuchungen werden. Dann werden sie nicht ein Mittel für geistliches Wachstum, sondern sie können eine Quelle für die Verführung zum Bösen werden. Sodass wir Dinge denken oder tun, die Gott nicht wohlgefällig sind. Jede Schwierigkeit, die mich im Leben ereilt, stärkt mich entweder, wenn ich Gott gehorsam bin, oder mich zuversichtlich auf seine Fürsorge verlasse, dann stärkt mich das. Oder ich bin versucht, Gott anzuzweifeln. Das geht so schnell, dass wir an Gott zweifeln. Dass wir ungehorsam sind. Und das zu denken und zu tun, was mir für mich in dem Moment vorteilhaft erscheint. Und dann bin ich der Verführung zum Bösen erlegen. Dasselbe Wort, das in den ersten Versen, also in Versen 2 bis 12, noch besser mit Prüfung übersetzt wurde, kann auch jetzt und ist besser mit Versuchung zum Bösen übersetzt werden in den folgenden Versen. Das kann es auch bedeuten. Und so wird es jetzt in den folgenden Versen auch verwendet. Der Kontext zeigt uns das. Und der Unterschied in der Bedeutung besteht letztlich darin, wie unsere Reaktion auf die Schwierigkeiten des Lebens ist. Wenn ihr mit Gehorsam auf eine Prüfung reagiert, wird sie euch als Mittel für geistliches Wachstum dienen. Mit Ungehorsam auf eine Prüfung reagiert, ist sie zu einer Verführung oder Versuchung geworden und ihr seid praktisch zum Opfer geworden oder seid zum Opfer gefallen. Jede Prüfung kann also potenziell zu einer Versuchung werden, je nachdem, wie ihr reagiert. Jakobus wechselt hier also den Blickwinkel von den Prüfungen, die uns zu Wachstum und geistlicher Reife bringen und die uns Segen bringen sollen, zu den Versuchungen hin, die zu Tod und Sünde führen. Jeder Umstand im Leben, ihr Lieben, mit dem wir konfrontiert werden, bietet uns also eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit. Ganz praktisch, du kommst vom Arzt, kriegst eine Nachricht, dir geht es ganz schlecht. Ja, keine Ahnung gehabt und du kannst entweder Gott vertrauen in dieser Situation, du kannst sagen, Gott, gut, dass du mit mir gegangen bist. Ich weiß ganz genau, ich kann in dir ruhen, ich kann Ruhe finden in dir, ich kann dir glauben, dass du das alles weißt und du wirst es alles zum Besten machen. Oder ich kann das einfach auch so reagieren, dass ich Gott nicht vertraue und dass ich anfange zu sündigen, zu fluchen und zu schimpfen. Und Gott, es gibt dich überhaupt nicht, du hast mich völlig übersehen. Also es fordert gewissermaßen jede Lebenssituation fordert eine Entscheidungsmöglichkeit und es gibt eine Entscheidungsmöglichkeit. Eine Entscheidung wird gefordert. Und er fordert sogar eine Entscheidung heraus. Das ist nicht so, dass es eine Option wäre. Und die Frage ist, werde ich ausharren? Werde ich im Glauben an Gott durch Gehorsam gegenüber seinem Wort voranschreiten oder werde ich auf die Stimme hören, die mir suggeriert, dass Ungehorsam die einfache Lösung ist und dadurch in Sünde verfalle? Wenn ich in Sünde verfalle, dann müssen wir uns die Frage, wessen Schuld ist es dann? Ist es die Schuld von Gott, der uns die Prüfungen bringt oder sie zulässt? Oder sind meine Umstände daran schuld? Liegt die Schuld darin, dass ich von Gott so geschaffen wurde, wie ich bin und einfach nichts daran ändern kann? Wessen Schuld ist es? Wenn Gott die Prüfungen bringt, ist er dann dafür verantwortlich, wenn sie zu Versuchungen werden? Und die Frage danach, bei wem im Falle von Versuchung die Schuld für Sünde liegt, ist wirklich der Kernpunkt dieses gesamten Abschnittes. Und das ist eine kritische Frage. Diese Frage ist eigentlich im Prinzip so alt wie die Sünde selbst. Deshalb bitte ich euch, geht einmal zurück. 1. Mose Kapitel 3, genau. 1. Mose Kapitel 3, geht da bitte mal zu Vers 11. Adam und Eva waren bereits der Sünde erlegen und Gott konfrontiert sie. In Vers 9 spricht Gott zu Adam und sagt, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten, fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Erinnert euch daran. Das hat Adam zuvor nie gemacht. Er musste sich nicht verstecken. Aber jetzt hatte er Angst davor, vom heiligen Gott gesehen zu werden oder ihm zu begegnen und deshalb versteckte er sich. Und Gott sagte zu ihm in Vers 11, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und plötzlich warst du befangen in einer Weise, die dir vorher fremd war. Hast du etwas von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Jetzt hört einmal auf Adam. Was hätte er lediglich sagen müssen? Ja, ich habe davon gegessen. Aber er sagte, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Wessen Schuld war es? Und seiner Meinung nach die Schuld der Frau. Natürlich, wissen wir Männer sowieso, dass es immer so ist. Nee, er sagt sogar noch mehr. Wessen Schuld? Gottes Schuld. Denn er sagt, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast. Jetzt wird er sogar noch frech. Ich sage nicht nur die Frau, sondern er sagt, du hast sie mir doch gegeben. Warum hast du eine Frau gemacht, die das tun würde? Nun, wir wissen, Adam ist nicht der Einzige, der auf diese Weise zu Gott gesprochen hat. Vers 13, da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau antwortete, ja, ich habe es getan. Nein, schön wär's. Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Oh, ich bin einfach nur ein Opfer. Ich meine, ich habe diese Schlange nicht gemacht. Wer hat denn diese Schlange überhaupt so befähigt, dass sie sprechen kann? Ich war das nicht. Und Eva weist Gott die Schuld zu. Und so, ihr Lieben, ist es von jeher gewesen. Gott hat mich geschaffen, Gott hat mich in all meiner Sündhaftigkeit geschaffen. Und Gott hat mich komplett mit meinen Lebensumständen geschaffen und er hat mich in meiner Ehe in diese Situation gesetzt und ich kann ja gar nicht anders, ich muss ja sündigen. Letztlich bist du doch Gott schuldig dafür. Gott hat mich ohne Mann sein lassen, jetzt bin ich allein, ich bin alleinstehend und was soll ich denn anders machen? Ich habe halt niemanden. Und Gott hat die Umstände gemacht. Und es ist nicht meine Schuld. In Jesaja Kapitel 63 und Vers 17 hören wir eine sehr merkwürdige Aussage. Da heißt es, Jahwe, warum willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Ja, was für eine schreckliche Sache, Gott für eure Sünde die Schuld zuzuweisen. Zu sagen, das ist deine Schuld, Gott. Aber dazu neigt das gefallene Fleisch des Menschen nun einmal, sich vor der Verantwortung für unser Verhalten zu drücken und so weit zu gehen, dass wir Gott letztlich die Schuld daran geben und ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Wir alle werden versucht und wir alle werden sündigen. Das tun wir. Und oftmals werden wir Gott die Schuld daran geben, indem wir die Schuld auf unsere Umstände oder unsere Schwäche, unsere Neigung, unsere Umgebung, unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Familie ist immer ein gutes Opfer, unsere wirtschaftliche Situation oder was auch immer. Wir werden immer diese Schuld abschieben. Das ist die natürliche Reaktion des Menschen. Und so sagt Jakobus in Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das ist eine Ermahnung, die wirklich jedem verbietet, Gott auf irgendeine Weise die Schuld zu geben. Der bekannte schottische Dichter Robert Burns schrieb einmal, Zitat, du weißt, du hast mich mit wilden, starken Leidenschaften gemacht und auf ihre betörende Stimme zu hören, hat mich oft auf den falschen Weg geführt. Zitat Ende. Nun, Robert Burns hat damit nur ausgedrückt, was Menschen im Laufe der Jahrhunderte geglaubt haben. Gott uns mit wilden und starken Leidenschaften gemacht hat. Und deshalb ist es einfach nicht verwunderlich, dass wir für Versuchungen anfällig sind. Und selbst die jüdischen Rabbiner des Altertums glaubten das. Sie nannten den bösen Impuls des Menschen Yatzer Hara. Und sie sagten, das sei der böse Impuls des Menschen im Gegensatz zu seinem guten Impuls. Die Gründe der Juden, zumindest einige glaubten das, lauteten, dass Gott alles geschaffen hat. Und da er auch den Menschen geschaffen hat und da alles geschaffen hat, hat er auch diesen bösen Impuls geschaffen, nämlich Yatzer Hara. Wenn er alles geschaffen hat, muss er auch das geschaffen haben. Und deshalb gibt es eine Redewendung der Rabbiner, die folgendermaßen lautet, Zitat, Gott sagt, es reut mich, dass ich die böse Veranlagung des Menschen geschaffen habe. Denn wenn ich das nicht getan hätte, hätte er nicht gegen mich rebelliert. Ich habe diese böse Veranlagung geschaffen. Ich habe die Gesetze und Heilmittel geschaffen. Wenn ihr euch mit dem Gesetz beschäftigt, werdet ihr der Macht dieser bösen Veranlagung nicht erliegen. Gott hat die gute Veranlagung des Menschen zu seiner Rechten platziert und die schlechte zu seiner Linken. Zitat Ende. So sagten es die Rabbiner. Dieser altertümliche Glaube, allerdings, dass unsere Versuchung und Sünde die Schuld dafür bei Gott zu suchen ist, ist absolut verkehrt. Sie stimmt nicht. Jakobus, zurück zu dem Text, verbietet einen derartigen Gedanken. Er geht genau darauf ein. Und wir können uns die Empfänger des Briefes vorstellen. Sie sind in schwierigen Situationen. Und sie leiden Verfolgung. Sie leiden Hunger möglicherweise. Und wir sehen es aus dem Kontext des Briefes. Armut ist ein Punkt, der angesprochen wird. Viele waren möglicherweise geneigt dazu zu sagen, tja, die Sünde, die sich aus meiner Situation ergibt, die kann ich Gott zuschreiben. Jakobus sagt, stopp, tut es nicht. Er impliziert sogar, dass jemand, der Gott wirklich kennt, sich durch Sanftmut, seine Zerbrochenheit über seine eigene Schuld an der Sünde auszeichnet. Solcher Mensch denkt nicht daran, Gott ständig die Schuld zu geben. Wo wir gelegentlich alle solche komischen Anwandlungen und Anspielungen machen. Aber noch einmal zu Vers 13. Dort steht im Griechischen ein Mittelwort, ein Partizip, ein Passiv, eine Gegenwartsform. Und das heißt, niemand sage, wenn er versucht wird. Und das heißt, während wir mit dem Kampf gegen die Versuchung beschäftigt sind, während wir versucht werden, möge niemand sich damit rausreden, sich aus der eigenen Verantwortung zu entlassen, indem er sagt, Gott tue das. Wenn ihr ständiger Versuchung ausgesetzt seid und kurz davor seid nachzugeben, redet euch nicht damit heraus, ihr würdet von Gott versucht werden. Tut das nicht. Keiner kann und soll das sagen. Man könnte die Aussage, ich werde von Gott versucht, wirklich in Anführungszeichen setzen. Weil Jakobus sie verwendet, als sei sie ein Zitat von einem Menschen, eben jener Situation. Aber hier ist etwas sehr Interessantes. Jetzt müsst ihr aufpassen, vielleicht ein bisschen technisch, aber sehr interessant, über die Auswahl des Verhältniswortes, der Präposition in diesem Vers. Und zwar das kleine Wort von wird im Deutschen immer gleich geschrieben und von hat nur eine einzige Bedeutung, von. Aber im Griechischen gibt es zwei Worte, die von übersetzt werden können. Und das eine ist apo, das andere hypo. Und apo und hypo sind sehr wichtige Worte. Apo bedeutet entfernt, fern und distanziert. Eine indirekte Beziehung wird da angedeutet. Hypo bedeutet jedoch eine direkte Stellvertretung. Derjenige, der etwas tatsächlich tut. Und hier wird von Apo gewählt, also wird von etwas geredet, was entfernt ist. Ich erkläre euch das. Jakobus sagt hier, lasst niemanden, wenn er versucht wird, sagen, ich werde von Gott versucht. Nicht, dass Gott mich direkt versucht, aber er ist auf Distanz die echte Ursache dieses Problems. Okay? Gott ist es, der aus einer Entfernung derjenige ist, der mich so geschaffen hat, der meine Umstände geschaffen hat, der mich in dieses Umfeld verpflanzt hat, der veranlasst hat, dass all diese Dinge geschehen. Also selbst das sollen wir nicht sagen. Viele haben nicht den Mut gehabt zu sagen, ja, Gott macht es direkt, Aber letztlich macht er das ja indirekt. Aber selbst das sollen wir nicht sagen. Nicht üblich, dass jemand sagt, Gott verführt mich in Wirklichkeit zum Bösen. Also, kann man vielleicht mal erleben, aber dann würdet ihr eine ganz schöne Abfuhr bekommen hier in der Bibelgemeinde. Stattdessen sagen die Menschen häufig, es ist Gott, der mich in dieser Situation geschaffen hat und deshalb ist er letzten Endes für meine Handlung verantwortlich. Und das wäre die indirekte Weise. Aber wir sollen das nicht mal indirekt sagen. Die meisten Menschen gehen nicht so weit, dass sie Gott als den direkten Verführer zur Sünde anklagen würden. Aber sie fühlen, dass Gott indirekt, also apo, die Schuld trägt, indem er die Situation und die Möglichkeit eines Versagens zulässt. Das würde also bedeuten, sagt niemals, dass Gott nicht nur der direkte Ausführende der Versuchung ist, sondern dass er nicht einmal im Entferntesten die Versuchung herbeiführt. Tut er nicht, sagt es niemals. Trachtet euch niemals als ein armes, armes Opfer. Das ist ganz modern in der Psychologie, so diese Opferrolle. Oh, ich bin ja so ein Opfer geworden. Nein, tut es nicht. Trachtet euch nicht als ein Opfer von Gottes Vorhersehung und Gottes Schöpfung oder der Tatsache, dass Gott etwas geschehen lässt. In Sprüche 13, Vers 9 heißt es, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen Jahwe. Man, erst bist du blöd und beknackt, machst irgendwas Blödes und dann gibst du noch Gott die Schuld dafür. Das können wir nicht. Philo sagte, wenn der Verstand gesündigt hat und sich weit von der Tugend entfernt hat, schiebt er die Schuld göttlichen Ursachen zu. Hat er gut beobachtet. Stimmt. Sich vor der Verantwortung für Sünde zu drücken, ihr Lieben, das machen Menschen sehr gerne. Jedes Mal, wenn ihr die Schuld von euch weist, kann das letztlich bedeuten, dass ihr Gott verantwortlich macht, weil er ja letztlich alles geschaffen hat. Manche Menschen sind sogar so weit gegangen zu sagen, Gott trägt die Schuld an Versuchungen. Und wenn du das nicht so denkst, dann vergiss bitte nicht Matthäus Kapitel 6, Vers 13, wo es im Gebet der Jünger heißt, führe uns nicht in Versuchung. Leute, die sagen, wir müssen Gott anflehen, dass er uns nicht in Versuchung führt, also zum Bösen führt. Wenn wir ihn nicht darum bitten, wird er das tun. Und Jakobus räumt solch einen törichten Fatalismus überhaupt keinen Platz ein. Wie der arme Mensch, der seine Armut dafür verantwortlich macht, wenn er zum Dieb wird und stiehlt und denkt, sein Diebstahl sei gerechtfertigt, weil er arm war, er schiebt letztlich seine Schuld auf alle seine Umstände. Oder wie der Betrunkene, der loszieht und sein Auto zu Schrott fährt und letztlich seine Frau verantwortlich macht dafür, weil er hat einfach so eine schlechte Ehe und musste trinken und deshalb ist sein Auto im Graben. Nun, genauso geben die Menschen Gott die Schuld daran, dass er ihnen innere Leidenschaften gegeben hat. Sie geben Gott die Schuld daran, dass er ihre Umstände geschaffen hat. Und Jakobus sagt uns, dass das nicht vertretbar ist. Absolut nicht, in keiner Weise. Gott ist nicht für die Versuchung verantwortlich. Wenn er nicht für die Versuchung verantwortlich ist, kann er auch nicht für die daraus entstandene Sünde verantwortlich sein. Okay, haben wir das? Katrin hat es zumindest. Gut. Niemand sage von euch, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und zur Untermauerung dieser Ermahnung in Vers 13 gibt Jakobus uns 5 Beweise, dass Gott nicht für die Versuchung und dadurch auch nicht für die Sünde verantwortlich ist. Und 2 davon wollen wir heute Morgen in dieser Predigt beleuchten. In der nächsten Predigt die nächsten 3. Und dann nehmen wir noch Vers 18 separat als Thema. Und der erste Beweis ist das Wesen des Bösen. Der erste Beweis, dass Gott nicht verantwortlich für die Versuchung ist und dadurch auch nicht für unsere Versuchung und die daraus entstehende Sünde, ist das Wesen des Bösen. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, der die indirekte Ursache ist. Und hier ist der Grund dafür. Denn Gott, und im Griechischen steht hier buchstäblich, ist unerfahren im Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Er ist unerfahren im Bösen und er selbst versucht auch niemand. Und das ist etwas, das ist ein bisschen neues Gedankengut, so bei den heidnischen Göttern und Gottheiten der religiösen Geschichte. Da unterliegen die Gottheiten eigentlich immer der Versuchung. Das ist so in der griechischen Mythologie und auch bei den Gottheiten Asiens. Ihr werdet feststellen, dass die Gottheiten und Götter des Heidentums immer der Verführung zum Opfer fallen. Und häufig als Sünder und Verführer zur Sünde sogar dargestellt werden. Das ist ganz interessant. Und der Grund dafür, warum das so ist, besteht nämlich darin, dass all diese falschen Götter Erfindung von wem sind? Von Menschen. Die Menschen, die haben einen gefallenen Verstand. Die denken auch verkehrt. Und deshalb kommt es so daraus bei den Göttern und Götzen. Und da sie aus Gefallenheit hervorgegangen sind, offenbaren sie dieselbe Korruption und Verderbtheit wie die Menschen, die diese Götter erfunden haben. Aber Gott, so heißt es hier, kann nicht versucht werden zum Bösen. Und das Wort wird im Neuen Testament nur an dieser Stelle verwendet. Aperastos. Und es bedeutet, dass er keine Erfahrung im Bösen hat. Keinerlei Erfahrung. Er ist nicht fähig, Böses zu tun. Er ist nicht in der Lage, Böses zu verrichten. Und übrigens, das Wort Böse ist hier im Neutrum Plural ohne Artikel. Es ist einfach allgemeines Böses jeglicher Art. Keinerlei Erfahrung. Das ganze Reich des Bösen ist eine vollkommen unmoralische Grundlage hat und in keiner Weise das Wesen Gottes durchdringen kann. Alles Böse, ihr Lieben, schreckt Gott ab. Es kann keinen Platz in seinem heiligen Charakter finden. Das Wesen des Bösen ist also unendlich separat von der Heiligkeit Gottes. Und in 3. Mose 19, Vers 2 heißt es, Jahwe ist heilig. Er ist abgesondert. 3. Mose 20, 26, ich, Jahwe, bin heilig. Und Jesaja kennt ihr auch, Kapitel 6, Vers 3 ist, glaube ich, heilig, 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 dreimal ist Jahwe Zebaoth, der Jahwe, der Herr der Herrscher. Auch im Neuen Testament wissen wir das natürlich, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16 steht das, dass der Herr heilig ist. Heiligkeit kann von Sünde nicht durchdrungen werden. Und das Wesen des Bösen hebt sich also von Gott ab. Gott kann wohl mit böser Absicht in Versuchung geführt werden. Das sehen wir sehr früh schon, als Satan vor Gott tritt, um Hiob zu versuchen. Und in Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, dass Satan der Verkläger der Brüder ist. Bringt Anklage vor die Brüder Tag und Nacht. Ständig klagt er an. Und er geht zu Gott, um Gott selbst zu versuchen. Also wegen der vielen Sünden seiner Kinder, seines Volkes, mit Gott von seinem Bund ablässt. Und er versucht ihn einfach. Und in Römer Kapitel 8 ist impliziert, dass es jemanden gibt, der darauf wartet, uns zu verurteilen. Der die Auserwählten Gottes anklagen will, aber niemand kann das tun, denn es gibt was, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind und die gerechtfertigt sind. Die gibt es nicht mehr. Ich glaube, dass Satan jederzeit und überall, wo er irgendwie Zugang hat, gegen Gott vorgehen möchte. Aber Gott ist in absolut keiner Weise verletzlich. Ich habe mir das früher mal so vorgestellt. Gott zu versuchen ist wie, wenn man mit einem Schlauchboot gegen einen Flugzeugträger ankämpft. In einem Schlauch so mit Pfeil und Bogen. Möglichst noch so Gummipropfen vorne drauf. Ergebt euch! Gott kann nicht versucht werden. Aber Gott ist in keiner Weise, in absolut keiner Weise verletzlich. Denn das Wesen des Bösen ist Gottes Wesen vollkommen fremd. Absolut fremd. Er ist vollkommen unbezwingbar. Für den Angriff des Bösen und seine Heiligkeit ist auf immer, absolut immer unverfälscht. In Habakuk Kapitel 1, Vers 13 lesen wir, deine Augen sind zu rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Gott ist ein heiliger Gott. Und das Wesen des Bösen macht es unmöglich, Gott jemals erfolgreich zu versuchen oder dass er jemand anderen versuchen würde. Denn ihr Lieben, jemanden zu versuchen würde bedeuten, dass es Gott Freude macht, jemand anderem etwas Böses zu tun. Wie dumm ist das? Diesen Gott kennen wir nicht. Er tut nichts Böses und er kann sich auch nicht am Bösen erfreuen. Und jetzt kommt aber immer noch ein Einwand. In 2. Samuel Kapitel 24, da steht aber Folgendes. Diese Stelle wird vorgebracht, um zu zeigen, dass wir doch nicht so recht haben damit. Gott macht trotzdem solche Dinge. Da heißt es, der Zorn Jahwes entbrannte wieder Israel gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und David beging hier eine Sünde, indem er eine Volkszählung durchführte. Statt auf Gott zu vertrauen, wollte er einfach auf sein Volk und auf die Stärke seines Volkes setzen. Und wir lesen, dass der Zorn Jahwes gegen Israel entbrannte und er David reizte. Das ist 2. Samuel 24. Und das scheint zu besagen, dass Gott selbst David zu dieser Sünde verführte. Scheint so, scheinbar. Das ist wirklich die einzige Stelle in der Bibel, wo ein derartiger Gedanke irgendwie so anklingt. Aber durch Gottes Heiligen Geist haben wir einen Vergleichstext. Ist nicht schön, eine Parallelstelle zu haben dazu? Wir gehen zur 1. Chronik, Kapitel 21. Und in dieser Parallele heißt es, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Der genaue Aspekt also dieser Versuchung, wer der Verführer war, findet ihr dann in 1. Chronik 21. Vers 1, und dort heißt es, Satan sei es gewesen. Samuel hingegen, beziehungsweise in dem Samuel-Buch hingegen, vermittelt uns eine breitere Perspektive. Dass nämlich Gott es zuließ, weil David die Wahl hatte, um auf die Verführung Satans zu reagieren oder eben nicht zu reagieren. Okay? Gott verführt nicht zu Bösen, das wird hier ausdrücklich gesagt, auch in 2. Samuel 24, so sieht es aus. Müsst ihr dann also zu 1. Chronik 21 gehen und dort vergleichen, was der genaue Anlass war. Der Autor von Samuel sagt hier lediglich, dass es im Rahmen dessen lag, was Gott zuließ, um Gottes Urteil zu vollstrecken, falls David sich tatsächlich entscheiden sollte, Böses zu tun. Auch in Matthäus Kapitel 4, ihr kennt diese Stelle, Jesus wird dort in die Wüste geführt, zur Versuchung, oder er wird versucht. Da heißt es nun, Gott hat ihn jetzt doch selbst versucht. Leute sagen, das ist doch der Beweis dafür, dass Gott selber seinen Sohn in die Wüste führt, damit er vom Teufel versucht würde. Wisst ihr, warum Jesus herausgeführt wurde? Um geprüft zu werden, aber nicht damit Gott ihm Böses zu tun. Und da Jesus sowieso alle Prüfungen bestand, war keine von ihnen wirklich eine Versuchung. War wirklich keine Versuchung, weil sie nie zur Sünde führten. Und durch diese Glaubensprüfung erwies er sich als Sohn Gottes. Schlag mal, fällt mir gerade ein, wo ist es, Hebräer? Hier müsste das irgendwo sein. Ja, hier Vers 15, da wird von Jesus als dem hohen Priester gesprochen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht, geprüft worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er wurde geprüft. Es war keine Sünde in ihm. Die Engel kamen und dienten ihm in Matthäus 4. Und Gott führt ihn nicht raus, um ihm Böses zuzufügen. Er prüft ihn. Das um unseretwillen. Er wusste, wer sein Sohn war. Und ihr fragt jetzt vielleicht, nun, was ist denn aber mit Matthäus 6? Und wir kennen ja noch die Bergpredigt und Vers 13. Führe uns nicht in Versuchung. Oh, tatsächlich, ihr habt was gefunden. Auch hier geht es wieder um Prüfung. Es geht um Prüfung, nicht um Versuchung. Und das ist der Ausruf eines Heiligen, der einfach demütig zu Gott kommt und der sagt, oh Gott, gemäß meinem Gebet, führe mich nicht in irgendeine Prüfung, die mehr ist, als ich ertragen kann. So lehrt Jesus seinen Jüngern beten. Mit dieser demütigen Haltung kommt vor Gott. Führe uns nicht in irgendeine Art von Prüfung, die zu unserer Versuchung führen würde, weil sie mehr sind, als wir bewältigen können. Und vielleicht versteht ihr das Gebet jetzt nicht, aber wenn ihr in einer Versuchung seid, dann spürt ihr eure Schwäche und kommt in Unterwürfigkeit zum Herrn. Und dann sollten wir beten, Herr, führe uns nicht in so eine Prüfung, vor der ich Angst habe, dass ich daran nicht bestehe. Nun, der Herr wird dieses Gebet erhören. Woher wissen wir das? Aus 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Da heißt es nämlich, er hat euch bisher nur menschliche, es hat euch nur menschliche Versuchung betroffen. Nur etwas Menschliches, nichts Überirdisches. Überall, durch all die Dinge, die wir hindurchgehen müssen, das sind einfach nur menschliche Dinge. Das ist nichts irgendwas Metaphysisches oder Außerweltliches. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Deshalb führe uns nicht in Prüfungen, die so mächtig sind, dass sie unsere Kraft übersteigen. Darum geht es in dem Gebet von Matthäus 6. Und die Wahrheit von Jakobus hat sich also behauptet. Gott versucht niemanden und er lässt Versuchung zu und Menschen wie David können eine Entscheidung treffen, aber Gott führt nie in Versuchung. Er führt dich nie dahin und sagt, dem hänge ich eine rein. Den werde ich mal richtig so aufs Glatteis führen, dass er was Böses tut, weil Böses gefällt mir nämlich. Nein, das ist nicht dem Wesen Gottes entsprechend. Das Wesen des Bösen entspricht, zeigt uns, dass Gott niemals dafür verantwortlich sein kann. Oh, er lässt zu, dass wir auf die Probe gestellt werden. Gott ist ein Gott, der prüft. Ist euch das aufgefallen? Und der André hat uns ja die Geschichte aus 1. Mose 22, Abraham opfert Isaak, eine Prüfung. Damit Gott wusste, dass Abraham ein heiliger Mann war? Nein, um unseretwillen, um seiner selbst willen. Gott weiß, wer wir sind. Aber er stellt uns auf die Prüfung, auf die Probe. So wie er sogar zuließ, dass Christus auf die Probe gestellt wurde. Aber nie mehr, als wir ertragen können und immer mit einem Mittel für den Sieg, sofern wir dieses Mittel wählen. Das ist entscheidend. Und wenn wir ausrufen, führe uns nicht in Prüfung oder Versuchung, sagen wir einfach, Gott, wir bitten dich, das zu tun, was du versprochen hast, uns nie mehr zu geben, als wir ertragen können. Was wir tun. Also das Wesen des Bösen besagt also, dass Gott nicht versucht werden kann und dass er auch selbst niemanden versucht. Er kann das Böse nicht einmal erfahren und deshalb kann er auch niemand anders versuchen. Und wie ich schon sagte, um jemanden zu versuchen, müsste er sich an der Versuchung erfreuen und an der Sünde irgendwie Spaß haben. Aber dazu ist er nicht fähig. Er freut sich nur an dem, was rein ist. Und er erfreut sich an dem, was heilig ist. Und Jakobus zeigt uns, dass das Wesen des Bösen uns beweist, dass Gott nicht die Quelle der Versuchung und der Sünde sein kann, denn Böses widerspricht seinem Wesen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Beweis dafür, dass Gott nicht die Quelle der Versuchung und der Sünde sein kann, ist laut Jakobus das Wesen des Menschen. Okay, jetzt haben wir das Wesen des Bösen, jetzt kommt das Wesen des Menschen. Also nicht nur das, was böse ist, sondern was der Mensch ist. Und schaut einmal in Vers 14. Und das ist sehr interessant. Dort lesen wir, sondern jeder Einzelne wird versucht. Buchstäblich, Hekastos, jeder einzelne Person wird versucht. Und weiter, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und das erste Wort in Vers 14 lautet wie? Sondern. Und hier ist die entscheidende Tatsache. Versuchung kommt nicht von Gott, sondern von jedem Einzelnen. Jeden von uns. Ihr Lieben, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Alle Personen, niemand liegt außerhalb dieses Bereichs. Jeder wird versucht. Und da steht im Indikativ, das ist die Wirklichkeitsform und im Präsens, also in der Gegenwartsform. Jeder durchläuft wiederholt diese Erfahrung, immer wieder versucht zu werden, wenn er gereizt und gelockt wird. Passt gut auf und unterstreicht euch das. Durch was? Durch eure eigene Begierde. Und hier die Worte gereizt und gelockt sind zwei sehr interessante Mittelworte. Das erste kommt aus dem Jagdgebiet, aus dem Bereich des Jagens. Es bezeichnet ein Tier, das in eine Falle gelockt wird. Eine Falle, die mit einem Köder bestückt ist. Und ich habe in Kanada gelebt und die Fallen waren meistens Totschlagfallen. Wenn man da reingetappt ist, dann war das Tier tot, weil es einfach da zufällig reingetappt ist. Aber es gibt Fallen, die mit Ködern bestückt werden. Und das Tier denkt sich, yummy. Ja? Und ihr wisst, was dann passiert. Und das Verb an sich, Exelko, bedeutet durch eine innere Kraft angezogen, gelockt. Durch eine innere Kraft. Und es bedeutet geführt und getrieben werden, gezwungen, geködert und gefangen werden. Und das ist ein Ausdruck, der beim Jagen verwendet wird. Der zweite Begriff, gelockt, ist ein Begriff aus der Fischerei. Und das bedeutet an sich buchstäblich fangen oder ködern. Und bezeichnet das Fangen eines Fisches mit einem Ködern. Und auch das habe ich zu Genüge getan mit großen Ködern. Wir waren immer hinter den großen Fischen her, in den tiefen Seen Kanadas. Haben wir große Köder genommen, damit wir auch einen großen Fisch kriegen. Ja, die waren mindestens, werden immer größer jedes Mal. Ne? Und das nur zwischen den Augen. Nein. Wir haben also Köder eingesetzt, um Fische zu täuschen. Die haben gedacht, das nennt man, glaube ich, Blinker in Deutschland, ja, die man da einsetzt und dann. Und dann der Fisch denkt, yummy, wunderbar. Und dann auf einmal hängt er am Haken. Also ein Ködern bedeutet einen Haken mit einem Köder versehen und etwas fangen. 2. Petrus 2, 14 und 18 wird es locken, auch mit locken übersetzt. Und das bedeutet verleiten, einen Fisch mit einem Köder fangen. Da wird ein anderes Wort benutzt, aber das ist dieses Verführen, das ist Täuschen durch diesen Köder. Und das Problem ist folgendes. Jede Person wird versucht, wenn der Haken oder die Falle mit einem Köder versehen ist und wir werden weggelockt, wir werden weggezogen, wir werden weggetrieben oder wir werden betört durch unsere was? Begierde. Durch unsere Begierde. Und diese Begriffe zeichnen ein Bild von dem Versuchten als jemanden, der durch Täuschung weggelockt, dann geködert und in die Sünde gelockt wird. Und stellt euch dieses Bild wirklich nochmal so vor. Der Grund dafür ist, dass Tiere geködert und in Fallen gelockt werden. Der Grund dafür, dass Fische geködert und gefangen werden, liegt darin, dass der Köder attraktiv ist. Er muss attraktiv sein. Der Köder spricht die Beute an. Der Köder sieht einladend aus. Und die Tiere und Fische sehen lediglich den Köder. Und wenn sie den Köder ergreifen, kommt statt des erwarteten Vergnügens was? Der Tod und die Gefangenschaft. Und genauso ist es mit der Versuchung. Sie schwebt dort draußen vor uns und vor unserer Nase oder vor unserem Computer, wo auch immer sie schwebt. Und sie verheißt uns einen angenehmen Genuss. Oh, du kannst es jetzt haben. einen befriedigten Leckerbissen, größeres Vergnügen, mehr Spaß, größere Belohnung. Sie lockt das geköderte Opfer in seine Falle. Aber was führt zu diesem Zustand? Was führt zu dieser Situation? Wessen Schuld ist das? Ist es Gottes Schuld? Nein. Ah, ist es Satans Schuld? Nein. Oh, sicherlich, Satan wirft den Haken aus und die Welt wirft den Haken aus und die Dämonen werfen Haken aus und die Menschen werfen Haken aus. Aber was zieht uns in die Falle? Was ist es? Schaut mal hin. Unsere eigene was? Begierde. Und das ist das Wesen des Menschen. Unsere Gefallenheit beinhaltet unter anderem das Verlangen nach Bösen, das immer noch in uns ist. Und bitte nimm zur Kenntnis, dass hier nicht steht, jeder Einzelne wird von Begierde gereizt. Das steht da nicht. Sondern von seiner eigenen Begierde. Und das ist sehr verständlich und unzweideutig, seine eigene Begierde, das eigene betont, dass wir hier nicht nur von irgendeinem allgemeinen, generischen Begriff reden, der alle Menschen auf dieselbe Weise betrifft und allem irgendwie gemein ist. Nein, sondern jeder Einzelne, Hekastos, jeder Einzelne hat seine eigenen besonderen Neigungen der Begierde. Das ist es, was ihn in Wirklichkeit zum Köder lockt. Und dabei ist es so, dass die Leidenschaft des einen Menschen etwas sein kann, was einen anderen Menschen abstößt. Versteht ihr, was ich meine? Hat einer eine Leidenschaft und den anderen stößt es ab. Das ist wirklich so. Einige von euch kennen vielleicht Menschen, die durch die Begierde in die Homosexualität, in die Gleichgeschlechtlichkeit getrieben werden. Ihr Lieben, das stößt mich völlig ab. Und ihr könnt mir den Köder noch so lange dahinlegen. Ich werde immer in die andere Richtung gehen, weil es mich absolut abstößt. Wir alle haben bestimmte Eigenschaften unserer Begierde, die einige der Köder verlockender für uns machen als andere. Wir haben alle einen besonderen Satz, ein besonderes Muster von Begierden. Und weil das so ist, macht Jakobus das hier zu etwas Persönlichem, indem er sagt, jeder aber wird versucht von seiner eigenen Begierde. Und wenn er das schreibt, dann bezieht er sich auf die Neigung der menschlichen Seele, die etwas Spezifisches zu genießen oder sich anzueignen sucht. Und der griechische Begriff hier, Begierde, lautet Epithumia. Der Kern dieses Wortes ist Thumos mit der Präposition Epi davor. Das bedeutet ein Verlangen, ein Schmachten, ein Drang der Seele. Thumos. Das Problem bei unseren Sünden ist nicht Gott. Es ist nicht mal der Teufel. Nicht einmal Dämonen, nicht einmal die Welt oder verdorbene Menschen, nein. Jesus Christus wurde ein ganzes Leben von der Welt verdorbener Menschen bombardiert, von Dämonen und vom Teufel umgeben und dennoch sündigte er nicht, weil er nie diese Art, dieser Begierde, dieser Epithumia in sich hatte. Es gab keine Begierde in ihm. Es gab nichts, was ihn anlockte. Kein Köder auf seinen Haken lockte ihn auf irgendeine Weise. Auch nicht alle Reiche der Welt, erinnert euch, in der Wüste, als Satan sagt, wirf dich nieder, als alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit haben. Es lockt ihn nicht. Seht ihr, das Problem ist nicht der äußerliche Verführer, es ist nicht der Teufel, der euch veranlasst zu tun, auch wenn vor allem das Charismatiker sagen, die sagen, der Teufel hat mich das machen lassen. Nee, das bist du selbst. Das Problem ist nicht der äußere Verführer, es ist nicht der Teufel. Das Problem ist der innere Verräter. Das ist unser Problem. Unsere Verführbarkeit liegt am Wesen des Menschen und seinen eigenen spezifischen Begierden. Die Seele eines Menschen hat eigene, wie ich sagte, eigene Schemata, eigene Muster fleischlicher Begierden. Sie sind das individuelle Ergebnis seines Gefallenseins, seiner Umgebung, seiner Erziehung, seiner persönlichen Entscheidung. Das ist nicht äußerlich. Und deshalb ist es auch so dumm. Leute, wenn, besonders im Mittelalter, aber es gibt es auch immer noch mal wieder, Leute sich irgendwelche Körperteile abschneiden und deshalb meinen, sie könnten Gott irgendwie heiliger dienen und dass sie meinen, dass sie ohne diese Teile Versuchungen widerstehen können. Was für ein dummes Zeug das ist. geht nicht um äußerliche Dinge, sondern innerliche Dinge. Es geht vielmehr darum, dass es im Wesen des Menschen eine Neigung gibt, die Dinge zu begehren, die uns irgendwie befriedigen sollten. Und wenn wir zu diesen Dingen außerhalb von Gottes Willen gelockt werden, dann sind wir bereit geworden, den Haken zu verschlucken. Oh, wir kennen das alle sehr gut. Wir kennen diesen Haken. Der tut weh. Das heißt hier, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und das Wort hier jetzt Hypo, das heißt, Begierde stellt die wahre Verlockung dar. Begierde ist die wahre Verlockung. Begierde ist der nahestehende und direkt handelnde. Und Begierde ist die Ursache für die Sünde. Deshalb sind wir selbst verantwortlich. Jemand sagte einmal ganz richtig, wir haben den Feind gefunden. Wir sind es selbst. Wir sind unsere eigenen Feinde. Schlag bitte einmal Römer 7 auf. In Römer 7 zeigt uns Paulus genau, wo das Problem liegt. Und er schreibt in Vers 15 aus der Sicht eines Christen, eines wahren Gläubigen. Das ist unsere Auffassung zu diesem Text. Und dieser Christ sagt, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, also befürworte ich nicht. Und er stellt Folgendes fest, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, dass ihr tut, was ihr nicht wollt. Entspricht das vielleicht in irgendeiner Weise eurer Erfahrung? Meiner schon, Vers 16. Wenn ich jetzt aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Mit anderen Worten, es gibt Dinge, von denen ich weiß, dass sie richtig sind und Dinge, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Und ich weiß, dass diese Dinge sind, was diese Dinge sind und ich will das Richtige tun. Das wollen wir als Kinder Gottes, wollen wir das Richtige tun. Und ich stimme dem Richtigen zu, das ist das Gesetz. Das Gesetz ist also gut. Das Gesetz gibt mir die richtigen Anweisungen, Impulse und es gibt mir den richtigen Anstoß. Und dann heißt es in Vers 17, sagt er, wenn er das tut, was er hasst, dann sagt er, jetzt aber billige ich, nicht mehr ich dasselbe. Achtet mal drauf. Habt ihr das, Vers 17? Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Das, was da vollbracht wird, geschieht nicht durch das wahre Ich. Hey, das ist nicht unser wahres Ich, das ist nicht unser wiedergeborenes Ich, das erneuerte Ich, sondern, sagt er, die Sünde, die in mir wohnt. Nach seiner Aussage steht das Problem meiner Verführbarkeit also in Beziehung zur Sünde, die in mir wohnt. Sünde wohnt in uns. Die Sünde wiederum steht direkt in Beziehung zu meinem Fleisch. Das drückt Paulus dann in Vers 18 aus. So heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Vers 23 sagt er dann, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung. Was war das Gesetz der Gesinnung? Ich liebe das Gute, ich liebe das Gesetz, aber das streitet dagegen und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Oh, sagt er, ich elender Mensch, Wir können das so gut nachvollziehen. Elender Mensch, Vers 25. Wer wird mich erlösen, sagt er. Und dann sagt er in Vers 25, so diene ich nun mit dem Gemüt, also mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes und dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Wir alle kennen dieses zu sehr und zu gut. Hier liegt das Problem. Das Problem besteht darin, dass wir, obwohl wir erlöst wurden und neue Geschöpfe sind, dennoch einen Feind in uns haben und das ist die Begierde. Deine eigene Begierde. Es ist jenes Verlangen danach, durch etwas befriedigt zu sein und befriedigt zu werden, was an sich eine gute Sache sein kann. Das sind nicht alle schlechte Dinge. Im Grunde genommen sind fast alle Begierden auch Gottes gute Gaben, die verdreht sind oder in einem falschen Kontext gesucht werden. Gott gibt uns zum Beispiel den Segen des Schlafes. Und manche Menschen begehren den Schlaf so sehr, dass sie irgendwie bewegungsarme, arbeitsscheue Faulpelze werden. Einige von diesen Leuten glauben, sie wären ein Bär, der natürlicherweise in Hibernation geht, also in den Winterschlaf, in die Winterstarre. Ja, das ist dann die Begierde, nicht aus dem Bett zu kommen. Oder Gott hat uns Kleidung als etwas Gutes gegeben, um unseren Körper zu bedecken und uns zu wärmen. Aber für manche Menschen wird die Kleidung zu einer alles verzehrenden Begierde, bei der sie so verzückt sind, dass die Befriedigung, die es ihnen gibt, wenn Menschen sehen, was sie tragen, dass das buchstäblich ihr Budget und ihr Leben vollkommen kontrolliert. Ja, und dafür sogar Schulden machen. Und es ist wunderbar, dass Gott uns eine Behausung als Schutz vor den Elementen gegeben hat, für die Privatsphäre, dass wir mit unserer Familie dort leben können. Aber einige Menschen treiben das ein bisschen weit. Die haben einen ganzen Palast und geben alles dafür aus, um diesen Palast noch schöner zu machen. Und es ist nichts Verkehrtes daran. Gott hat uns auch den Durst als ein Verlangen gegeben. Und dieser Durst muss gestillt werden. Aber einige Leute trinken sich einfach in den Rinnstein, bis sie krank werden. Genauso mit dem Essen. Ja, Essen ist nichts auszusetzen, aber manche Menschen werden gefräßig und können einfach nicht aufhören. Und das bleibt nicht lange im Verborgenen. Und es ist nichts falsch daran, wenn wir möchten, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden, aber es ist leicht, unsere Bedürfnisse irgendwie zu verdrehen. Und das ist auf allen Bereichen so. Auch die Sexualität wurde von Gott als ein wunderbares und wirklich herrliches Geschenk gegeben. Er hat uns dabei für die Ehen alle möglichen Freiheiten gewährt. Aber wenn sie verdreht wird und über den Willen Gottes hinaus angestrebt wird, dann wird sie eben zu diesem Köder, der die Person in die Falle lockt, durch Begierde nach diesen Dingen getrieben und dann verzehrt wird. Also, wir brauchen Satan nicht dafür. Bei uns selbst. Wir brauchen Dämonen nicht, wir brauchen nicht mal die Welt. Wir brauchen lediglich die Begierde des Fleisches. Ihr Lieben, ich habe Nachricht für euch, die ist jedem von uns auf unterschiedliche Art durch den Sündenfall zugekommen. Jeden von euch. Und sie wird sich in Richtung des Köders bewegen. Und die Wurzel der Begierde ist in der Regel die Verdrehung einer von Gott gegebenen Gabe. Das ist das Problem. Gott ist also nicht für unsere Versuchung verantwortlich. Dafür, dass wir in Versuchung geraten oder Sünde begehen. Die zwei Gründe haben uns das gezeigt, das Wesen des Bösen und das Wesen des Menschen. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit den nächsten drei Beweisen dafür, dass Gott nicht dafür verantwortlich ist. Und dieses Bild wird noch weiter ausgeführt in den kommenden, in den Versen danach, 15 und folgende. Und das ist wunderbar, sehr verständlich. Und Jakobus malt uns das plastisch vor Augen, dass wir das alle klar und deutlich verstehen können. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ich bin in einer Prüfung gefallen, ich habe gesündigt. Bin ich jetzt kein Christ? Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn du permanent Gott absagst, wenn du Gott dem Rücken zukehrst, und du ständig feststellst, dass du nie in irgendeiner Prüfung bestehen kannst. Du hast die Prüfung auch dann bestanden, wenn du dann zu Gott kehrst und um Buße bittest. Wenn du sagst, Herr, ich habe mich gegen dich versündigt. Ich komme zurück zu dir und ich nehme das an. Das ist auch in diesem Prozess des Achtens enthalten. Ja, nicht, dass ihr denkt, oh, vielleicht bin ich gar kein Christ. Der Gedanke ist nicht schlecht, aber prüft euch selbst von ganzem Herzen. Das ist nicht damit gemeint. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, dass wir die Gewissheit erlangt haben, dass nicht du derjenige bist, der uns versucht und uns zum Bösen verführt. Herr, du hast uns schon gezeigt, dass wir selbst verantwortlich sind und wir keine Entschuldigung haben, auch wenn wir oft geneigt sind dazu, irgendjemand anders verantwortlich zu machen. Herr, wir sind es selbst, die sündig sind, die Begierden haben eigenen Satz von Begierden. Jeder Mensch hat diese Begierden. Herr, und wir wollen diese Begierden bekämpfen, indem wir in der Wahrheit wandeln und in der Liebe wandeln, dass wir tun, was dir wohlgefällig ist. Und selbst wenn uns Gefühle wegziehen, wollen wir an deinen Worten festhalten. Wie wir gesungen haben, sollst du unser König sein, du sollst unsere Herzen regieren. Und deshalb wollen wir auch das Leid, das oftmals mit Gehorsam einhergeht, annehmen. Den Schmerz, wenn unser Fleisch schreit und gefüttert werden möchte, zu ertragen und sagen, nein, Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dir gehorsam sein. Hilf uns dabei. Herr, du hast uns bereits alles gegeben. Die Verantwortung liegt auch darin, bei uns. Denn du hast uns vollkommen ausgestattet. Du hast uns die Kraft deines Geistes gegeben. Wir kämpfen nicht aus eigener Kraft heraus, sondern Kraft deines Geistes. Herr, dafür lieben wir dich. Und da, wo wir gefallen sind, dürfen wir zu dir kommen und du vergibst uns gern. Wir loben dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.